Queer einsteigen. Die interdisziplinäre Vortragsreihe zu Queer Studies in Halle.
Ich freue mich sehr, hier zu sein, und ich freue mich sehr, dass es die Möglichkeit gab, obwohl ich im Dezember krank war, so einen Nachholtermin zu finden. Also vielen Dank nochmal für die Bereitschaft des Organisationsteams, das möglich zu machen. Ich fand das jetzt auch für mich nochmal sehr schön, mich nochmal mit dem Thema nonverbale Kommunikation länger zu beschäftigen. Also das habe ich vor längerer Zeit schon mal gemacht in einem Vortrag, und es läuft auch immer mit so. Und es war aber jetzt nochmal ein sehr schöner Anlass, da nochmal genauer drüber nachzudenken. Ich werde da teilweise auch auf dieses vorhin schon angesprochene eine Buch eingehen, Rassismus auf gut Deutsch. Also ich werde einige Beispiele zu Rassismus bringen auch. Davon habe ich auch ein Exemplar mitgebracht, falls nach der Vorlesung jemand mal reingucken möchte in dieses Buch. Also eine ganz Werbung in eigener Sache auch. Super tolles Buch. Und wenn Sie das erwerben wollen, das kostet im Handel 44 Euro. Sie könnten es bei mir für 22 Euro erwerben. Das ist also mit Autorinnenrabatt quasi. Dasselbe gilt für dieses Buch Priorisierung, was jetzt gerade schon angesprochen worden ist, was jetzt im März erscheint. Da geht es um Beschimpfungen, wie über Beschimpfungen Diskriminierungen hergestellt werden. Da ist auch ein neues Konzept drin und sehr viele empirische Artikel. Das ist sehr für StudentInnen geschrieben, dieses Buch, die selber empirische Arbeiten schreiben wollen, dass sie eine Idee davon bekommen, wie sowas aussehen könnte. Und dann gibt es noch einen dritten Band, Feminismus schreiben lernen. Und da werde ich das Sexismuskonzept gleich daraus vorstellen dann auch und auch noch näher was zu sagen. So, was ist der Computer ausgegangen? Nee? Sie müssen sich einloggen? Ja, und die Schlafsack kommt vor, Temperaturen kommen vor, aber vom Aufbau her kommen sie ganz am Ende vor, damit sie die ganze Zeit dann auch immer noch interessiert dran sind, was kommt. So, ja, also ich fange an, oder zwei so Leitfragen in dem Vortrag sind so ein bisschen, was gehört alles zur nonverbaler Kommunikation oder Körpersprache? Das sind ja zwei verschiedene Begriffe, die häufig synonym verwendet werden. Und was hat nonverbale Kommunikation mit Gender zu tun? Ich würde noch genauer für mich sagen, was hat nonverbale Kommunikation mit Sexismus zu tun? Gender ist ja eine Kategorisierung, wird häufig als Kategorie bezeichnet. Ich würde es als Kategorisierung bezeichnen. Ich gehe eher von den Machtverhältnissen oder Diskriminierungsverhältnissen aus und weniger von den Kategorisierungen aus. Also Gender wird durch Sexismus geschaffen. Und wäre also jetzt noch mal eine Präzisierung der Frage wäre, also was hat nonverbale Kommunikation mit Sexismus zu tun in diesem Fall? Ich habe ein, Sie haben vorhin gesagt, intersektionales Verständnis, ich würde sagen ein interdependentes Verständnis von Diskriminierungsverhältnissen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Sexismus, Rassismus und Ableismus beispielsweise immer zusammen auftreten und sich gegenseitig auch bedingen, dass es nicht etwas ist wie, ich kann mir Gender angucken und dann kann ich mir noch Race angucken und dann kann ich mir noch Disability angucken, sondern dass diese verschiedenen Diskriminierungsverhältnisse zusammenwirken. Auch dazu werden Sie gleich Beispiele von mir bekommen. Die Struktur des Vortrags ist, dass ich zuerst etwas zu verschiedenen Ebenen nonverbaler Kommunikation sagen werde, so eine kurze Übersicht dazu gebe. Und dann Konstruktivismus ganz kurz vorstelle, das ist ja so ein bisschen auch der Rahmen dieser Ringvorlesung, wie ich gesehen habe, Dekonstruktion oder Konstruktivismus als Rahmen eine erkenntnistheoretische Richtung dazu, wie ich auf Welt gucke und damit auch auf Diskriminierung gucke. Das ist für mich ein wichtiger Ausgangspunkt, von dem aus ich ein bestimmtes Verständnis von nonverbaler Kommunikation dann auch entwickle. Dann werde ich etwas sagen, welche Konsequenzen das für Gendervorstellungen hat. Da stelle ich das Sexismuskonzept vor und gebe Ihnen eine Reihe von vor allem visuellen Beispielen und werde damit enden, was sind mögliche Interventionsstrategien in nonverbale sexistische Diskriminierung. So. Die erste Ebene ist also, welche verschiedenen Ebenen nonverbaler Kommunikation unterscheide ich für diesen Vortrag. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Taxonomien nonverbaler Kommunikation in der Forschung. Ich habe mich jetzt für diesen Vortrag für zwei verschiedene Zugangsweisen entschieden. Das eine ist, dass ich über Körperkonzepte und Sinneswahrnehmungen gehe. Also Körper ist ja auch ein zentraler Teil dieser Ringvorlesung. Eine mögliche Einteilung nonverbaler Kommunikation als Produktion wäre eben darin, welche verschiedenen Sinneswahrnehmungen verwendet werden oder produziert werden, um nonverbale Kommunikation herzustellen. Also das wäre dann jetzt eben konkret Visualität, also über Blicke und über gesehen werden. Es ist immer dieses Doppelte. Das zum einen ist nonverbale Kommunikation ein Produktionsmechanismus, zum zweiten ist nonverbale Kommunikation auch ein Rezeptionsmechanismus. Also ich blicke nicht nur, sondern ich werde auch erblickt. Und beide Ebenen gehören in der Kommunikation eben zusammen. Das Gleiche gilt für Geruch, Berührung, auditive Elemente, also ich höre oder ich werde gehört, und für Geschmack. In der Forschung zu nonverbaler Kommunikation, wie sie in den Sprachwissenschaften und Medienwissenschaften stattfindet, ist Visualität und Gehör bzw. gehört werden ganz zentral. Geruch, Berührung und Geschmack spielen eine geringere Rolle. In bestimmten Bereichen der nonverbalen Kommunikationsforschung ist Berührung noch relativ wichtig, auch würde ich sagen. Zu dem auditiven Bereich gehört auch sowas wie, also jetzt aus linguistischer Sicht gesprochen, sowas wie Stimmhöhe, Stimmqualität, Lautstärke, Tonhöhenverlauf. Das würde im engeren Sinne nicht zur verbalen Kommunikation zählen, sondern zur nonverbalen Kommunikation. Was für Melodien benutze ich beim Sprechen? Wie hoch ist meine Stimme? Wie leise spreche ich? Wie laut spreche ich? Und so weiter. Alle diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen gehen, also wenn ich die jetzt einfach so nenne, gehe ich davon aus, dass Menschen das können. Das ist aber natürlich eine ableistische Vorstellung von, dass Menschen eben sehen können und hören können, dass sie sich bewegen können, dass sie was schmecken können und was riechen können und andere Leute berühren können. Also in der Herstellung von, das sind die Sinneswahrnehmungen, die in nonverbaler Kommunikation benutzt werden, kann es bereits sein, dass ableistische Normsetzungen mit einhergehen, indem es zu Ausschlüssen von Menschen kommt, die eben bestimmte dieser Sinneswahrnehmungen nicht benutzen. Viele dieser Sinneswahrnehmungen finden Sie in Metaphorisierungen auch, also mein Schwerpunkt ist ja nun mal Sprache. Metaphorisierungen sind sprachliche Bilder und Visualität bzw. Sehen ist ein ganz zentrales Bild westlicher wissenschaftlicher Wissensproduktion beispielsweise. Da komme ich später nochmal hin zurück, inwiefern das potenziell rassistisch ist. Eine zweite Ebene neben diesen Sinneswahrnehmungen wären unterschiedliche Raumkonzepte, die auch in der Forschung zur nonverbalen Kommunikation eine Rolle spielen und untersucht werden. Das wäre also zum Beispiel die Frage danach, welche Person hat wie viel Raum, welche Gruppen haben wie viel Raum, was für Räume haben welche Gruppen. Also das kann sowohl nach Gruppen, nach Kollektiven, Communities, als nach Einzelpersonen dann jeweils als Fragen formuliert worden. Welche Personen arbeiten wo, wie sehen die Arbeitsräume aus, also wo arbeiten Sie, wenn Sie hier an der Universität studieren, wie sieht die Bibliothek aus, wie sehen die Räume von den Leuten aus, bei denen Sie in die Sprechstunde gehen, gibt es da Hierarchisierungen, je nach dem, was für einen Status diese Personen haben, wie groß die Räume sind, ob die noch ein Vorzimmer haben oder nicht, wie viele Schreibtische darin sitzen, wie viel Licht in die Räume reinfällt. Das alles würde in der nonverbalen Kommunikationsforschung betrachtet und spielt meines Erachtens auch eine sehr wichtige Rolle für die Frage danach, wie soziale Positionierungen ausgehandelt werden. Also alle diese Fragen von Raumaufteilung in einer Gesellschaft haben auch was damit zu tun, wer welche Macht hat in der Gesellschaft und wer welchen Raum einnehmen darf. Das können Sie sich dann auch auf der Straße angucken, wie viel Raum nehmen Autos oder potenziell Autos ein im öffentlichen Raum, wie groß sind die Gehsteige, wie groß sind die Parkhäuser, wie groß sind die Wohnhäuser, wie groß sind überhaupt die Autos teilweise und was wird damit ausgedrückt. Also das würden alles in der nonverbalen Kommunikationsforschung als unterschiedliche Ebenen von nonverbaler Kommunikation gesehen. Ein weiterer Punkt ist die Anordnung von Körpern im Raum. Wie nah stehen Personen oder sitzen Personen, also wie viel Abstand gibt es zwischen Personen, das gilt jetzt sowohl für individuelle Kommunikationssituationen, wie stehen Personen, stehen sie so direkt gegenüber, stehen sie sehr dicht, stehen sie weiter auseinander, wie viel Berührung ist zwischen Personen, wie viel Platz wird Personen in öffentlichen Nahverkehrsmitteln eingeräumt, das heißt, was für Normen werden da unterlegt, es gibt übrigens auch Hochschul-DIN-Normen dafür, wie viel Platz eine Person braucht, an der Hochschule arbeitet, das ist dann nach Titel nochmal ausdifferenziert. Also Professorinnen brauchen natürlich deutlich mehr Platz als Studentinnen, wie Sie sich vorstellen können. Und wie eng ist der Platz in einem Flugzeug, wie eng ist der Platz in einem Taxi und so weiter. Daneben diesen Anordnung von Körpern im Raum ist es auch die Gestaltung von Körpern im Raum, das heißt Kleidung, Frisuren, aber nicht nur Haare, Kopfhaare, sondern auch Barthaare beispielsweise, würden hier eine Rolle spielen. Alle diese Fragen kann ich mir als individuelle Fragen angucken, also so psychologisierend, als wie ist das Verhältnis zwischen verschiedenen Personen, oder kann ich mir als eine soziale Dimensionierung von Machtverhältnissen angucken. Und ich bin besonders an dieser sozialen Dimensionierung interessiert, wobei ich natürlich die konkreten Sachen, die ich mir angucke, natürlich immer die zwischen Individuen sind, von denen ich aber nicht davon ausgehe, dass sie autonom oder autark sind. Das wäre also der Beginn zu Konstruktivismus. Was ist mein wissenschaftstheoretischer Ausgangspunkt? Der ist, dass ich konstruktivistisch arbeite und ein konstruktivistisches Erkenntnisinteresse habe. Das heißt, ich gehe nicht von einer vorgängigen Realität aus, sondern dass Realität und Wirklichkeit Konstruktionsprozesse sind, die Vorstellungen von Wirklichkeiten herstellen, die wir als wirklich erleben. Eine wichtige Ebene für mich ist dabei die sprachliche Konstruktion, wobei ich ein breites Sprachverständnis habe, also bestimmte Bildproduktionen würde ich auch als sprachliche Konstruktion ansehen, also durch die Art und Weise, wie Personen kategorisiert werden, wird ihnen überhaupt erst ein Platz im sozialen Raum zugewiesen. Also Sie haben mich ja vorhin mit Namen erst vorgestellt und danach dann mit Titel vorgestellt und mit Ort, wo ich arbeiten würde. Das sind alles so Kategorisierungen, die über Sprache mir eine Verständlichkeit und eine soziale Position zuschreiben und mich dadurch, so wie Judith Butler sagen würde, intelligibel machen. Also mich verständlich machen in einem sozialen Gefüge. Ich kann dann die Anrufungen annehmen oder nicht annehmen. Also ich habe da selber in gewisser Weise noch eine kleine Machtposition, wenn auch nicht eine vollkommene Machtposition eben dazu, welche Anrufungen ich eben annehme oder nicht annehme. Also ich könnte ja zum Beispiel sagen, das war jetzt falsch, also ich bin nicht Professorin für, sondern für, oder Mails nicht beantwortet oder was auch immer. Aber diese Benennungspraktiken sind keine, die nachträglich, also das, ich argumentiere jetzt mit Judith Butler, die nachträglich auf das Subjekt gelegt werden, sondern die das Subjekt überhaupt erst als eine intelligible Position im sozialen Raum schaffen. Ohne diese Benennungen, ohne dass ich sozial kategorisiert werde, gäbe es mich nicht. Und da bin ich selber dran beteiligt eben in der Interaktion. Also Eintritt in Sprache schafft Subjektkonstitution, zum einen durch die Anreden, die es gibt. Da komme ich später nochmal bei dem Sexismusverständnis drauf zurück, was welche intelligiblen Positionen in Vorstellungen von Gender eigentlich geschaffen werden, hegemonial im momentanen deutschsprachigen Selbstverständnis, und welche ausgeschlossen werden und was das für Sexismus dann eben heißen würde. Und diese Einordbarkeit und Nennbarkeit ist jetzt eine der Thesen konstruktivistischen, schafft eben auch Zugänge dazu, wie wir Personen beispielsweise sehen, also welche Rolle nonverbale Kommunikation in der Einordnung von Personen spielt. Das ist nicht unabhängig davon, welche sozialen Kategorisierungen mir zur Verfügung gestellt werden. Diese sozialen Kategorisierungen sind ja häufig extrem stark verfestigt und naturalisiert, also es gibt ja häufig keine Infragestellung von Zweigeschlechtlichkeit, was ja so ein Thema dieser Ringvorlesungsreihe ist, sondern es wird davon ausgegangen, dass Zweigeschlechtlichkeit vorgängig ist. Und diese Vorstellung von vorgängiger Zweigeschlechtlichkeit wird auch in Blicken immer wieder hergestellt. Das ist nicht nur was, was über Texte gemacht wird, sondern auch in der nonverbalen Kommunikation. Zwei wichtige Ebenen, die da jetzt noch draufstehen für sprachliche Konstruktion, die ich kurz noch erwähnen will, weil sie über das herkömmliche Verständnis von sprachlichen Handlungen hinausgehen, also ich verstehe Sprache immer als Handlung, sind Entnennungen und Enterwähnungen. Beide Begriffe werden in diesem Buch Rassismus auf gut Deutsch eingeführt. Und zwar gehe ich davon aus, dass nicht nur die Sachen, die benannt werden, sprachliche Handlungen sind, sondern auch die Sachen, die nicht benannt werden. Und da ich das als einen aktiven Konstruktionsprozess verstehe und nicht als eine passive, es gibt kein Wort dafür, benenne ich das als Entnennung und Enterwähnung, um damit den aktiven, prozessualen Konstruktionscharakter von Nichtbenennungen expliziter zu machen. Entnennungen sind die Nichtbenennungen von privilegierten Positionierungen. Also wenn beispielsweise Weißsein nicht benannt wird im deutschen Kontext, sondern die normale Folie ist, die nicht benannt werden muss, sondern nur schwarze Personen extra benannt werden. Das wäre eine Entnennung, also die Nichtbenennung einer privilegierten Positionierung. Enterwähnung, das ist ein Begriff von Eleanor Lockwood, den sie auch in diesem Band entwickelt, ist die Nichtbenennung von diskriminierten Positionierungen. Da komme ich gleich bei Blickregimes auch nochmal in Bezug auf Rassismus drauf zurück. Das sind also wichtige analytische Unterscheidungen, die von einem konstruktivistischen Wirklichkeitsverständnis ausgehen und versuchen, analytisch greifbar zu machen, welche Normalvorstellungen diskursiv verhandelt werden. Diskurs, also da haben Sie hier noch das Glossar in diesem kleinen Heftchen drin, ist nicht nur sprachlich normalisierende Handlungen, sondern beispielsweise auch nonverbale Handlungen, also ganz viele Blickregime oder Fotos oder Filme beispielsweise. Das bedeutet für mich dann, dass es keinen Körper vor der Sprache gibt. Körper sind für mich sprachlich hervorgebracht, diskursiv, und zwar als eine interaktive Leistung unseres Sehens und Verstehens und Hörens und Lesens. Das ist ungefähr auch eine der Thesen, die Judith Butler in Bodies That Matter entwickelt hat vor langer Zeit und von de Lauretis beispielsweise weiter ausgeführt worden ist. Körper sind diskursive, hegemoniale, konventionalisierte Vorstellungen. Körper ist in diesem konstruktivistischen Vorstellungsmodell die interaktive Wahrnehmung von etwas als Körper. Also dass ich etwas als Körper und als trennbar vom Subjekt oder als natürliche Grundlage des Subjekts wahrnehme, ist eine in meiner Sicht Fiktion bzw. ein sehr machtvoller Hersteller einer naturalisierten, vorgängigen Vorstellung von Körpern, wo dann darauf die soziale Positionierung gesetzt wird beispielsweise. Also mit Butler würde ich danach fragen, was wird in den Bereich des Vordiskursiven verschoben, in dem zwischen Körpern und Subjekten unterschieden wird, in dem der Körper die natürliche Folie ist, die auf der Performances stattfinden können, die aber als Folie bereits vorhanden ist. Wo wird die Grenze gesetzt? Wo wird was auf den Körper geschrieben? Das ist jetzt ein Zitat eines Romantitels von Janet Winterson. Oder inwiefern ist der Körper selber Schrift? Das wäre jetzt eine Zitierung von Julia Kristeva mit unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie das Verhältnis von Körper und Subjekt und Diskurs ist. So, im Folgenden werde ich was Genaueres zu Blicken sagen. Also die erste Ebene am Anfang, die ich genannt habe, war also Visualität. Und ich gehe jetzt genauer auf diese Ebene der Visualität in Bezug auf nonverbale Kommunikation ein. Auch nonverbal werden Zugehörigkeiten und Körper hergestellt über die verschiedenen Möglichkeiten nonverbaler Kommunikation. Und eine sehr zentrale Möglichkeit der Herstellung von Körpern als vorgängig und natürlich ist eben über Blickregime und Blickarchive in einer Gesellschaft. Wir, also das wäre jetzt eine These, wir sehen nicht neutral, sondern sind durch Konventionalisierungen von Blickvorstellungen in unserem Sehen geprägt. Also es gibt nicht die es gibt eine gesellschaftliche Vorstellung davon, dass Sehen wirklich ist und dass wenn ich was sehe, dann sehe ich ja wirklich, wie es ist und dann sehe ich hinter die Performance und dann sehe ich hinter die Erzählungen von Leuten. Wenn ich erstmal nur ein Foto davon habe oder ein Bild davon habe, dann gibt es sowas wie eine Wirklichkeitsvorstellung. Das ist eine aus der Aufklärung kommende, sehr wichtige Vorstellung von Wissensproduktion in westlichen Gesellschaften, die weiterhin sehr, sehr zentral für deutsche Vorstellungen davon ist, wie wir Wissen produzieren. Das Wir, was ich jetzt hier benutzt habe, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, ist ein Ableist. Jetzt rauscht es, ja. Das Wir, was ich benutzt habe, ist ein ableistisches Wir, weil wenn ich sage, wir sehen nicht neutral, unterstelle ich, dass alle Personen sehen könnten. Das ist natürlich ein Ausschluss auch. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt mit dem. Gut. dass alle Personen sehen könnten, also dass alle Personen in der Lage sind zu sehen. Das wird vielleicht vielen von Ihnen nicht aufgefallen sein, dass ich gesagt habe, wir sehen nicht neutral, was auch wieder ein Indiz oder ein Zeichen dafür ist, dass Sehen sehr stark naturalisiert ist als eine Fähigkeit, die alle Personen erstmal haben. Was ich vorhin schon angedeutet habe, ist, dass in westlichen nachkolonialen Kulturen Visualität eine wichtige, als neutral hergestellte Form der Wahrnehmung ist, und das ist besonders auch in kolonialistischen wissenschaftlichen Diskursen ganz stark verankert worden. Race-Einteilungen sind ganz stark über Visualität hergestellt worden, und Visualität ist in den Zeiten des Kolonialismus sehr stark als die Wahrnehmungsform, als die wissenschaftliche Wahrnehmungsform installiert worden. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es eine Reihe von Sehensmetaphern gibt. Wenn Sie mal einen Suchlauf machen in Ihren Hausarbeiten zu, wie häufig Sie sehen oder Ausblick oder Perspektive benutzen, werden Sie merken, dass das sehr, sehr häufig der Fall ist. Ja. Und das steht immer für Verstehen, Sehen. Also es ist immer so was von was richtig zu sehen, eben in der Art. Ja, Bilder erscheinen in westlichen Vorstellungen häufig als eindeutig und fungieren als Aussagen. Als eindeutige Aussagen, eindeutiger als Sprache, die dann häufig als, ja, das ist ja vielleicht ein bisschen eine Erzählung oder es ist ein bisschen eine Lüge hergestellt wird, aber wenn ich was gesehen habe, dann weiß ich ja wirklich, wie etwas ist. Also da wird ja auch viel in verschiedensten Diskursen mitgearbeitet, unter anderem in Medien sehr viel. Es ist natürlich sehr spannend, also eine neuere Forschungsrichtung jetzt beschäftigt sich ja sehr viel damit, welche Veränderungen durch Internet und durch diese neuen Bildbearbeitungsverfahren und die Diskussion von neuen Bildbearbeitungsverfahren da eben auch mit beginnt. Die US-amerikanische Filmtheoretikerin Kaya Silverman unterscheidet in ihrem Buch The Threshold of the Visible World drei Dimensionen von Visualität, welche mit denen sie zeigen will, wie die Art und Weise ist, wie der Blick aufgefasst wird und wie die Welt wahrgenommen wird und wie das Subjekt seine Sichtbarkeit erfährt. Die stehen da jetzt auch auf dieser PowerPoint-Präsentation. Also sie unterscheidet zwischen Screen, Gaze und Look als drei verschiedenen Ebenen. Screen umfasst für sie das Bildrepertoire einer Gesellschaft. Was gibt es überhaupt für Vorstellungen von Visualität und von Bildern und von Bildlichkeit in einer Gesellschaft? Also mit diesem Kite am Ende, was ist die Möglichkeit, etwas zu verbildlichen überhaupt? Was gibt es da für Technologien der Produktion und Reproduktion von Bildern, die zusammen eben das Feld des Sichtbaren ausmachen? Das sind ja Techniken, die sich auch immer weiter verändern, dass immer neue Techniken dazukommen und dadurch das Bild oder die Idee dessen, was sichtbar wird, immer größer wird. Also wenn beispielsweise Gehirnströme verbildlicht werden. Das ist ja was in der neurologischen Forschung eine große Rolle spielt und auch als wirklich hergestellt werden dann. Die zweite Ebene ist die Ebene des Gazes oder auch Blickregimes. Und das ist die Ebene des Umgangs mit kulturellem Material und den entsprechenden Technologien. Also welche bildgebenden Verfahren werden denn als neutral gesetzt in einer Gesellschaft, also wie beispielsweise Röntgenaufnahmen oder MRT-Aufnahmen, die ja nur etwas abbilden würden, wodurch etwas sichtbar würde, was sonst nicht sichtbar ist. Der Konstruktionscharakter solcher Bilder steht in der Regel nicht zur Debatte. Also in den Gender Studies gibt es Leute, die das diskutieren, aber darüber hinaus kenne ich jetzt nicht viel Forschung, die dazu gemacht wird. Und genau, der Gaze organisiert das Feld des Sichtbaren in einer bestimmten Art und Weise. Und die dritte Ebene ist die Ebene des Blickes oder Look in Silvermans Terminologie. Und das ist für sie der individuelle Blick eines konkreten Individuums in einer konkreten Situation. Das ist also die konkrete blickende Handlung. Silverman findet, dass der Blick, also Look, diese individuelle Handlung nicht vollkommen dem Blickregime, also dem Gaze, unterworfen ist und auch nicht durch das Screen unbedingt begrenzt ist. Da würde ich Ihrer Theorie jetzt nicht folgen. Ich würde sagen, Look ist die individuelle Handlung, die aber immer vorstrukturiert ist durch Gaze. Das sagt sie auch. Also sie sagt bloß, dass es nicht absolut vorstrukturiert ist. Und Screen ist für mich die Ebene des Diskurses quasi. Also es ist die Ebene dessen, was wir glauben, was wir überhaupt sehen können. Also Foucault trennt oder differenziert ja zwischen Diskurs und Dispositiv als Äußerungsbedingungen und Möglichkeitsbedingungen dessen, was sagbar ist. Und das wäre hier genauso auf das Sehen übertragbar eben, dass das, was Silverman als Green bezeichnet, quasi die Grenzen des Möglichkeits- und Äußerungsbedingungen des Diskurses ist, sind das, was wir glauben, sehen zu können. Das verändert sich auch immer wieder und trotzdem gibt es Sachen, die eben jenseits dieser Grenze des Diskurses sind. Das, was Butler als Objekt bezeichnen würde, die verworfenen Vorstellungen des Sehens. Das wäre also so die Hintergrundtheorie zu konstruktivistischen Visualitätsvorstellungen. Jetzt würde ich gerne mit einem Zitat weitermachen von Araba Evelyn Johnston Arthur. Das ist eine Kulturwissenschaftlerin und antirassistische Aktivistin. Und das ist ein Zitat aus der Graswurzelrevolution, einer linken Zeitschrift, wo es um das Spannungsverhältnis zwischen Sehen und Gesehenwerden geht. Das ist also jetzt nochmal eine neue Ebene zu diesen verschiedenen analytischen Ebenen dazu. Ich lese Ihnen erstmal das Zitat vor und dann sage ich was dazu noch. Ein zentrales und markantes Element schwarzer Erfahrung ist das Spannungsfeld, das zwischen einer permanenten Sichtbarkeit als Objekte und kompletter Unsichtbarkeit als Subjekte besteht. Wir sind als konstruierte Objekte extrem sichtbar, über die in dem vorherrschenden Darstellungssystem etwas gewusst wird. Das gilt auch und gerade für den deutschen und österreichischen Kontext. Dem steht die vollständige Unsichtbarkeit von subjektiven schwarzen Positionen entgegen, die es zu durchbrechen gilt. Dazu ein Zitat, das ich immer und immer wiederhole, von der Filmemacherin Pratibha Parmar. Bilder spielen eine entscheidende Rolle bei der Definition und Kontrolle politischer und sozialer Macht. Das zutiefst ideologische Wesen der Bilderwelt bestimmt nicht nur, wie andere über uns denken, sondern auch, wie wir über uns selbst denken. Zitat Ende innerhalb dieses Zitates und jetzt sagt Araba Evelyn Johnston Arthur nochmal, für mich ist dies eine wichtige Ausgangsposition, dass nämlich Darstellung und Beherrschung miteinander verquickt sind. Das heißt, also ich finde das Zitat sehr zentral dafür, dass Sichtbarkeit auf einer bestimmten Ebene nicht unbedingt mit einer eigenen Stimme oder einer eigenen Blickmacht einhergehen muss, sondern dass es ein Spannungsverhältnis gibt für rassistisch diskriminierte Personen in Deutschland und Österreich zwischen auf der einen Seite einer kontinuierlichen Sichtbarkeit, auf der anderen Seite aber bei einer kompletten Unsichtbarkeit als Subjekte. Das ist also nochmal eine analytisch eine wichtige Unterteilung von, wer ist denn eigentlich Subjekt auf welchen Bildern und wer ist Objekt auf welchen Bildern und wer wird als welche Position jeweils wahrgenommen. Dazu ein Beispiel. Und zwar ein Beispiel, das nehme ich aus einem Artikel von Eric Anschimba aus diesem Band Rassismus auf gut Deutsch. Das ist ein Artikel, der heißt Eine Sprache für einige wenige, da geht es um Kolonialsprachen. Und Eric beginnt da mit einem Beispiel von zwei Nachrichtenagenturbildern zu dem Hochwasser in, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, in Ohio oder irgendwo. Habe ich es hier irgendwo stehen? Ja, keine Ahnung, wo das war. Und wo er nochmal deutlich macht, und das ist jetzt für mich auch eine wichtige Ebene in meinen Analysen, wie das der Zusammenhang von Bild und Text ist. Also wie wird die Sehproduktion, die Blickproduktion durch Text beeinflusst? Welche Rolle spielen sprachliche Diskurse für das, was einer auf Bildern eigentlich sieht? Ich weiß nicht, ob das lesbar ist. Ich lese mal die, also das, oder sehbar ist. Das sind eben zwei verschiedene Nachrichtenagenturen mit zwei verschiedenen Bildern zu dieser Hochwasserkatastrophe. Und ich lese mal die deutsche autorisierte Übersetzung zu diesen beiden Bildunterschriften vor. Die Bildunterschrift zu dem oberen Bild ist, zwei AnwohnerInnen warten durch brusthohes Wasser, nachdem sie Brot und Mineralwasser in einem örtlichen Lebensmittelladen gefunden hatten, nachdem der Hurricane Katrina die Gegend in New Orleans, Louisiana durchquert hatte. Und bei dem unteren Bild ist die Bildunterschrift, ein junger Mann läuft durch brusthohe Fluten, nachdem er am Dienstag, dem 30. August, ein Lebensmittelgeschäft in New Orleans geplündert hatte. Die Fluten steigen immer noch in New Orleans, nachdem der Hurricane Katrina umfassende Schäden angerichtet hatte, als er am Montag das Land erreichte. Und das sind jetzt zwei, nicht vollkommen beliebige, aber das sind zwei typische Herstellungen von rassistischen Bild. Lesarten, die durch diese Texte, die da drunter stehen, nochmal ganz stark unterstützt werden eben auch. Ja. Dass also eigentlich genau die gleiche visuelle Handlung dargestellt ist, Personen, die aus dem Wasser, im Wasser irgendwas mitnehmen und aber unterschiedlich eingelesen werden von diesen Nachrichtenagenturen. Und diese Bilder sind ja dann so mit diesen Unterschriften um die Welt gegangen. Das heißt, also das sind Beispiele dafür, dass es keine neutrale Wahrnehmung von Körpern gibt, sondern dass wenn wir meine ich jetzt deutschstatisierte Personen, deutschstatisiert ist so ein Sammelbegriff für Sachen wie weiß, nicht jüdisch, nicht migratisiert, wenn wir uns Bilder angucken, dass wir bereits rassistisch überformte Normalitätsannahmen zu solchen Bildern haben. Den meisten Personen fällt es nicht auf, wenn sie diese Bildunterschriften lesen in der Zeitung, dass da rassistische Vorstellungen mit einhergehen. Ein zweites Beispiel dafür, das ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, ist aus einem, das ist jetzt ein anderes Forschungsgebiet von mir, ist ja Schweden. Das ist aus einem Katalog, aus einem relativ neuen Katalog einer gesamtskandinavischen Ausstellung zur Beteiligung der skandinavischen Länder am Kolonialismus. Und das ist so eine relativ umfangreiche Ausstellung gewesen, die durch die ganzen skandinavischen Hauptstädte getourt ist, zwischen 2008 und 2010. Und da gab es dann eben einen Ausstellungskatalog zu, mit sehr vielen Bildern auch drin. Und die Bildunterschrift zu diesem Bild ist, die Baptisten-Missionarinnen Sarah und Oskar Andersson im Tragestuhl. Auf diesem Bild sind neben den beiden weißen Personen aber ungefähr 10 schwarze Personen auch noch drauf, die in der Bildunterschrift nicht erwähnt werden. Und das ist ein wirklich ganz beliebiges Beispiel aus diesem Katalog und ein ganz symptomatisches Beispiel für die Herstellung von rassistischen Blickregimes. Die weißen Personen werden benannt, werden extra benannt, die schwarzen Personen werden als Objekte hergestellt. Also nochmal zurück zu dem, was das Zitat vorhin war, ist die permanente Sichtbarkeit als Objekte. Also das Objekt ist hier der Tragestuhl. Die schwarzen Personen werden zum Teil des Objektes, werden zum einen Teil des Objektes hier und einer kompletten Unsichtbarkeit als Subjekte. Das ist auch was, was diese ganze Ausstellung und diesen ganzen Ausstellungskatalog durchzogen hat. Es werden ungefähr, ich glaube, 120 Personen, weiße Personen mit Namen genannt in diesem Ausstellungskatalog zu Kolonialismus und Skandinavien. Es werden 2 schwarze Personen mit Namen genannt in diesem Ausstellungskatalog. Die Bilder sind immer ähnlich von den Unterschriften her. Auch die Herstellung von welche Personen Subjektstatus haben, welche Personen Objektstatus haben, ist relativ ähnlich. Sowohl in diesem Katalog als in der Ausstellung und von den Untersuchungen her, die ich gemacht habe, sind diese Ergebnisse sehr gut auf alle anderen Bereiche auch innerhalb von Deutschland übertragbar. Also das ist ein großes, spannendes Feld, sich Museum und Bildunterschriften anzugucken. Und gerade im Moment gibt es ja relativ viele Ausstellungen, die sich mit Kolonialismus beispielsweise beschäftigen. Also Fragen, die ich mir dabei stelle, sind dann, wie viele Personen werden mit Namen genannt und in welcher Akteurinnenposition werden die Personen mit Namen genannt. Und das ist dann immer eine relativ eindeutige Angelegenheit. Und das ist eben die These, diese eindeutigen Diskursivierungen über sprachliche Handlungen haben auch einen Effekt darauf, wie diese Bilder gesehen werden. Also ich habe das mit mehreren Studentinnengruppen gemacht als Test. Es ist niemandem aufgefallen. Ja? Also auch wenn sie dann danach Fragen stellen zu, wer war auf dem Bild drauf, werden 2 Missionarinnen genannt und mehr Leute werden da nicht genannt. So, jetzt nochmal zu Gender. Also was ich schon gesagt habe, ist, dass ich ein konstruktivistisches Verständnis auch von Gender habe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Gender eine Konstruktion ist. Und ich beziehe mich jetzt stärker auf Sexismus, weil also eine These ist, Gender wird durch sexistische diskursive Konstruktionen und da spielen Bildproduktionen auch eine Rolle hergestellt. Es gibt aus meiner Sicht keine vorgängige, neutrale Geschlechtlichkeit, sondern immer nur Herstellung von Gender als soziale Kategorisierungen von Personen oder Personengruppen. Diese und Sexismus als eine Herstellung von Gender in deutscher momentaner Verfasstheit unterteile ich in 4 verschiedene Ebenen. Und diese Ebenen schließen an diesen Artikel, der da jetzt als Oberstes steht, von Alyosha Tudor, Jay Keim und von mir, der einfach Feminismus heißt. Und in dem Buch, was jetzt im April erscheinen wird, Feminismus schreiben lernen, herauskommen wird. Da entwickeln wir so ein neues Analysemodell zu Sexismus, wo wir vier verschiedene Ebenen eben differenzieren, dass Sexismus realisiert wird über vier verschiedene Strategien, die eine jetzt sowohl für sprachliche Diskurse als auch für Bilddiskurse sich angucken kann, in diesem konkreten Fall jetzt, und zwar durch Androgenderung, Heterogenderung, Cisgenderung und Kategorialgenderung. Ich werde diese einzelnen Ebenen jetzt versuchen, anhand von Bildmaterial zu verdeutlichen, um Ihnen eine Idee zu geben davon, was das bedeutet. Aber jetzt vielleicht noch vorangestellt, dass eine Frage nach Androgenderung macht in unserem Modell eine Unterscheidung auf zwischen typisierten und frauisierten, wie wir das nennen. Also wir sprechen nicht von Männern und Frauen, sondern konstruktivistisch von Personen, die als Frauen hergestellt werden, das heißt als frauisierte Positionen hergestellt werden, oder von typisierten, das ersetzt das den Begriff Männer oder Mann in unserer Begrifflichkeit, da wir davon ausgehen, dass es sich bei Sexismus um ein Diskriminierungsverhältnis handelt und das Reden von Frau und Mann auf einer symmetrisierenden Ebene gleichzeitig machtentnennend ist. Deswegen schlagen wir eine Differenzierung der Begrifflichkeiten vor, wo wir zwischen typisierten und frauisierten Positionierungen unterscheiden. Zu den anderen Ebenen komme ich jetzt nach und nach dann eben auch und sage was zu den einzelnen. So, Androgenderung, also das wäre jetzt die oberste Ebene, die zwischen Typisierung und Frauisierung differenziert, ist für uns die gesellschaftliche Realisierungsform, die Cis-Männlichkeit, verstehen Sie es erstmal als Männlichkeit, Cis-Männlichkeit erkläre ich gleich noch, Cis-Männlichkeit als gesellschaftliche Norm herstellt. Also durch und in Androgenderung wird eine Differenzierung zwischen typisierten und frauisierten Positionen oder Positionierungen hergestellt, die dazu führt unter anderem, dass typisierte Positionierungen häufig als neutral und universell eingelesen werden. Also auf sprachlicher Ebene ist es beispielsweise das generische Maskulinum, also zu die Studentin, also als eine generisch maskuline Form, wäre für mich eine Form, in der Androgenderung sprachlich reproduziert wird. Also die Normvorstellung von Männlichkeit als allgemeinmenschliche Form. Ich weiß nicht, inwiefern Sie Zeitungen lesen. Wenn Sie Zeitungen gelesen haben in den letzten Tagen zu Ägypten, sind sehr viele Bilder immer auf Titelseiten gewesen, wo es um den Aufstand in Ägypten, das Volk steht auf, das Volk macht irgendwas geht, und in der Regel sind nur Männer auf diesen Bildern gewesen. Und dann gab es häufig, also in einigen Zeitungen, dann im hinteren Teil noch zu die besondere Rolle der Frauen in dem ägyptischen Aufstand. Es geht dann gegenüber vorne auf diesen Titelseiten nie um die besondere Rolle der Männer im ägyptischen Aufstand, sondern es war immer die allgemeinmenschliche Frage des Aufstands in Ägypten und dann immer die Besonderheitsstellung, außerordentlich Stellung von Frauen. Das wäre Androgenderung, also was in den Bildern plus diesen Bildunterschriften da passiert. Die Normsetzung von Männlichkeit als allgemeinmenschlich und die Spezifischsetzung von Weiblichkeit als weiblich eben. Bilder, auf denen auch viele Formen von Genderung passieren, sind ikonografische Bilder, die sich in vielen Lebensbereichen finden, die Sie auch alle kennen, also wie beispielsweise solche unterschiedlichen Verkehrsschilder, wo es häufig um Allgemeinmenschliches geht, oder Genderung gemäß sozialer Rollen stattfindet. Da werden Sie auch sehr, sehr viele verschiedene Bilder zu kennen. Dann gibt es auch interventionistische Bilder dazu, durch die so eine Allgemeinmenschlichsetzung von Männern in Lebensbereichen herausgefordert werden soll. Weiterhin aber wird durch diese Schilder oder durch die Konventionalisierung der Blickgewohnheiten auf diesen Schildern meines Erachtens Zweigeschlechtlichkeit reproduziert. Also es gibt hier prototypische Vorstellungen von Weiblichkeit, die in diesen Schildern aufgerufen werden, also das sind ja teilweise eher politische interventionistische Schilder, die jetzt nicht unbedingt umgesetzt worden sind irgendwo. Also auf dem von Ihnen aus gesehen linken Schild, beispielsweise durch die Kleidung, also Rock als typisches, immer noch typisches Emblem von Weiblichkeit auf ikonografischen Darstellungen interessanterweise, lange Haare, Körperhaltung. Bei dem von Ihnen aus gesehen rechten Bild gäbe es ja also meines Erachtens Möglichkeiten eines widerständigen Einlesens, also dieses Looks von bei Silverman, indem ich mir die Person auf dem rechten Bild als einen Typ mit langen Haaren beispielsweise vorstellen würde. Also da gibt es zumindest irgendeine Bandbreite von möglichen widerständigen Lesarten, wie begrenzt auch immer sie da ist, finde ich. Aber also bei allen diesen Schildern und allen diesen Interventionen in diese Schilder wird weiterhin Zweigeschlechtlichkeit reproduziert. Schilder, die Sie auch zuhauf kennen, sind Toilettenschilder. Also es gibt ja bestimmte Lebensbereiche, in denen eine Zweigenderung einen extrem hohen Stellenwert hat und extrem beharrend ist und immer weiter verstetigt wird und immer wieder reproduziert wird. Das sind unter anderem im deutschen Raum auf jeden Fall Toiletten. Da ist also die Zweigeschlechtlichkeit oder die Zweigenderung vorgegeben in der Form der Möglichkeit, Räume zu benutzen für Personen. Und da finden sehr viele Diskriminierungen über Blickregime statt und Ansprachen aufgrund von Blickregimen. Auch gibt es keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob es eine Nichtgenderung für diese verschiedenen Toiletten gäbe. Und weitere Embleme, ikonografische Toilettenschilder wären diese. Ganz viel wird über Kleidung gemacht, wie Sie sehen. Also ist immer eine wichtige Ebene der nonverbalen Kommunikation eines konventionalisierten Aufrufens von Zweigeschlechtlichkeit, wird häufig über eben Kleidung, insbesondere von Frauen dann eben gemacht, die immer irgendwie Rock oder Kleid tragen. Also eine Form des Einlesens, die uns allen vertraut ist, aber jetzt ja nicht unbedingt nur zeitgemäß ist. Dann ist viel über Haare, also über Frisuren oder eben über Bart wird gemacht und dann häufig über die Art und Weise des Stehens oder Sitzens wird auch sehr viele Genderungen hergestellt. Also welche Person steht mit beiden Beinen auf dem Boden, das geht jetzt über diese Toilettenschilder hinaus, ja, also das sind jetzt so einfache Übungen aus Kursen zur nonverbalen Kommunikation, um ein Bewusstsein dafür zu gewinnen, inwiefern Genderungen innerhalb eines Zweigeschlechtsmodells über nonverbale Kommunikation stattfinden ist. Gucken Sie sich mal an, wie Sie sitzen, ob Sie mit beiden Füßen auf dem Boden sitzen, ob Sie breitbeinig sitzen, ob Sie Ihre Beine übereinander schlagen. Versuchen Sie mal, wenn Sie im öffentlichen Raum sind und Ihnen eine Person entgegenkommt, nicht aus dem Weg zu gehen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sowieso nie aus dem Weg gehen, könnte das auch was über eine Gender-Performance aussagen. Gucken Sie mal, ob Sie den Personen, die Ihnen entgegenkommen, in die Augen gucken, wann Sie anfangen, die Augen niederzuschlagen und so weiter. Das sind sehr spannende kleine Übungen, die jede Person mit sich selber machen kann. Wie sitzen Sie in der U-Bahn? Setzen Sie sich mal breitbeinig hin, nehmen Sie mal zwei Plätze ein. Was macht das mit Ihnen? Und gucken Sie mal, welche Personen da zwei Plätze einnehmen die ganze Zeit. Also das ist natürlich mehr als nur, ich kommuniziere mein Geschlecht, das ist Machtausübung und das ist Raum einnehmen im öffentlichen Raum. Ich habe jetzt diese Bilder noch mit da reingenommen, weil die nochmal sehr interessant sind in Bezug auf eine andere Kategorisierung von Personen, die hier quer zu Gender liegt, und zwar Ability. Also und das, hier gibt es eine weitere Ebene, und zwar eine Person, die nur sitzen kann. Das ist so ein stilisierter Rollstuhl. Und die anderen Personen, die alle stehen können, eine ganz wichtige ableistische Unterscheidung, ja, welche Personen können stehen, welche Personen können nicht stehen, und die hier entgendert ist. Die Person, die disabilisiert ist, ist entgendert in diesem Fall. Ja. Also ist ganz spannend, hier in dem Haus ist es ja so, dass behindertengerechte Rolli-Toiletten ja sowohl gegendert sind. Das finde ich ganz spannend, weil ich das in der Regel nicht den Fall finde, sondern in der Regel ist ja so, dass die Frauentoiletten die rolligerechten Toiletten noch zugeschlagen bekommen dazu, eben, dass das so eine gemeinsame Kategorie ist. Das ist hier anders in diesem Haus, interessanterweise, finde ich. Aber das ist sehr spannend, das ist zum Beispiel ein Beispiel für die Interdependenz von was ist denn die Kategorie, die in einer bestimmten Bildproduktion als wichtig gesetzt wird. Wenn sie stehen können, das heißt, wenn sie gehen können, selber gehen können, ist es Gender. Wenn sie im Rolli sitzen, ist es einfach nur im Rolli zu sitzen. Da gibt es keine Genderung mehr dazu häufig. Also welches Diskriminierungsverhältnis ist in welchen sozialen Situationen von besonderer Relevanz? Das ist noch ein weiteres Beispiel für ein verändertes Bild für einen Notausgang. Also auch eine über Kleidung wiederhergestellte Verweiblichung der Figur, hier über Schuhe, Stiefel mit Absatz, insbesondere neben dem angezeigten Rock. Wenn Sie das jetzt nochmal gegenlesen mit der Rollifahrerin, werden Sie das jetzt sehr schnell auch so analysieren können, als Notausgänge sind nur für Personen geeignet, die eben nicht im Rolli sitzen, sondern sich anders bewegen können. Also auch da wird eine bestimmte Normalität nicht nur in der Ikonografie, sondern auch in den Möglichkeiten der Zugänglichkeit zu Räumen hergestellt. So, das wären alles Beispiele für Visualität und Androgenderung. Die nächste Ebene wäre jetzt Heterogenderung und Blickregimes. Heterogenderung ist in unserer Definition, also in diesem Feminismus-Artikel von Keim, Tudor und mir, Heterogenderung ist in unserer Diskussion die diskursiv hergestellte Differenzierung zwischen heterisierten Positionen und lesbisierten Positionen. Wir gehen nicht von Heterosexualität aus, sondern von Heterogenderung aus, also dass wir sagen, dass das eine Teil von Sexismus ist, wobei der Begriff Sexismus sicherlich auch problematisch ist, da er ja Sexualität sehr nahe legt. Und Heterogenderung definieren wir als die Heterogender-Normalisierung von frauisierten Positionen. Die sexistische Strategie von Heterogenderung stellt, ja? Ich kann auch nochmal versuchen, das Mikro nochmal, wenn es nicht mehr so rauscht. Ja, es rauscht wieder so ein bisschen, ja. Also kompliziert war vielleicht. Heterogenderung ist die Heterogender-Normalisierung frauisierter Positionen. Also die Grundannahme, dass frauisierte Positionen immer auch heterogendert sind. Heterogenderung impliziert häufig repronormative Vorstellungen und paranormative Vorstellungen in unserer Gesellschaft und naturalisiert bestimmte sexuelle Praktiken als zentrale Bestandteile von Genderung. Ihnen werden sicherlich selbst auch direkt ganz, ganz viele Werbebilder einfallen mit heterosexuellen Kleinfamilien, Berichterstattungen, wo immer heterosexuelle Paarverhältnisse als Norm gesetzt werden. Denken Sie mal darüber nach, wenn Sie zwei Personen mit Kindern irgendwo sehen, inwiefern Sie ihnen ein Paarverhältnis und ein Bio-Verhältnis zu den Kindern unterstellen, also wenn Sie Leute in Urlaub sehen oder was auch immer. Das also ist eine ganz starke Norm von Heteronormalisierung in der Gesellschaft gibt. Ich habe jetzt relativ beliebige Bilder dazu ausgewählt, also das ist ja so ein wirklich symptomatisches Bild für, was Sie überall in der Werbung sehen, also wie Heterogenderung stattfindet hier, also hier auch als Paar-Normativität und als Repronormativität, also Familie ist da, wo ein Kind mindestens ist dabei. Also so Bilder von Kleinfamilien, Idyllen. Hier sind jetzt noch mehrere Ebenen nonverbaler Kommunikation auf diesem Bild sehr schön zu sehen. Berührung spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Berührung als so ein Umfassen, unterschiedliche Größenverhältnisse, also was ja auch ein wichtiges Indiz ist für heteronormierte Paarbeziehungen, immer, dass eine Person ein bisschen größer ist als die andere, die eine hat kürzere Haare, die andere hat etwas längere Haare. Blick spielt hier eine wichtige Rolle in der Herstellung von Bezug aus dem Bild heraus und innerhalb des Bildes, wo da der Bezug ist. Dann ein weiteres Beispiel für eine jetzt in dieser Sicht Normalherstellung von Heteronormativität ist diese Werbung der Berliner Morgenpost, die so eine ganze Serie hatte mit Sachen, die die Berliner Morgenpost ganz unkonventionell findet, wie beispielsweise hier dieses Bild. Berlin ist, wenn eine Familie nicht aussehen muss wie eine Familie, also nicht aussehen muss. Aussehen ist wieder diese Visualitätsnorm, die da drin ist, auch in dem Satz. Ja. Und die Normalherstellung ist eben hier, Familie ist heteronormativ. Und also das ist die implizite Präsupposition, vor der dieser Satz überhaupt erst Sinn macht. Und eine Familie muss nicht aussehen wie eine Familie, weil auf diesem Bild konventionalisiert in der Blickvorstellung zwei Frauen zusammen mit einem Kind sind. Es müssen immer zwei Erwachsene sein und ein Kind mindestens sein eben. Das wird da wieder aufrecht erhalten. Warum denke ich, dass es Frauen sind? Ich denke, dass aufgrund der Haare und dass bei beiden Personen Brüste zu sehen sind. Ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen das auch als Frauen eingelesen haben. Also Familie als ein heteronormatives Konzept. So, das wären jetzt zwei Beispiele für nonverbale Herstellung von Heteragenderung als einer weiteren Ebene von Sexismus. Die nächste Ebene wäre Cisgenderung und Blickregimes. Cisgenderung ist die diskursive Differenzierung zwischen lesbisierten oder lesbischen Positionierungen und Dykes oder Transpositionierungen. Cisgenderung ist die Gender-Normalisierung von Personen über Zeit hinweg. Das heißt, es wird der Begriff Cisgenderung sagt, dass eine Person über Zeit hinweg dieselbe Gender-Identität hat. Cisgenderung ist ein Begriff, der entstanden ist, um nicht eine Gegenüberstellung der Begrifflichkeiten Transgenderung und Cisgenderung zu haben und Genderung zu haben, sondern um zu sagen, auch die Transgenderung ist nicht die Ausnahme von irgendeiner Genderung, sondern es gibt genauso die Idee von, dass Menschen über Zeit hinweg immer ein Geschlecht haben, ist genauso eine spezifische Form wie Transgenderung. Und aus dieser Idee heraus ist der Begriff Cisgenderung entstanden, also die Idee einer Kohärenz, einer Gender-Identität über Zeit hinweg. Jetzt habe ich Ihnen ein Bild von einem beliebigen Kind aus dem Internet dazu einfach hier hin mitgebracht, zu dem Sie sich die Frage stellen können, was Sie glauben, wie diese Person als Erwachsene aussieht und was wir als Gender-Eindeutigkeit über Zeit hinweg dieser Person unterstellen. Also Fragen, die eine sich da stellen kann, ist, was erwarte ich, wenn ich Fotoalben von Leuten angucke, was für eine Form von Kohärenz zwischen Bildern aus der Kindheit und Bildern von erwachsenen Personen erwarte ich da, was mache ich damit, wenn ich nach Kinderfotos frage und wie frage ich danach und so weiter. Also das wären alles Mechanismen von Cisgenderung. Dann die letzte Ebene, die ist ohne Bild. Also das nochmal zurück, soll ich nochmal diese Übersicht da zurück? Das wäre jetzt die letzte Ebene dieser Unterscheidung der Analyseebenen. Wir sind jetzt auf der letzten Ebene dieser Ebene der Kategorialgenderung. Die anderen drei Ebenen werden als Sexismus schon gefasst, wenngleich sie nicht in so einem analytischen Modell gefasst werden, wie wir das in diesem Artikel probieren. Diese vierte Ebene der Kategorialgenderung ist bisher jetzt nicht so angesprochen worden und macht für uns auch die Unterscheidung zwischen Diskurs und Dispositiv nochmal deutlich und habe ich jetzt hier benannt mit einer Differenzierung zwischen Dyke oder Komma Trans und Dyke-Trans, und zwar als eine Position, die bisher nicht benannt gewesen ist oder Objekt gewesen ist. Und da war es. Kategorialgenderung impliziert für uns die Annahme oder die Frage danach, warum gehen wir eigentlich davon aus, dass es Gender immer gibt. Also selbst in jeder Infragestellung von Gender und in jeder Überschreitung von Gender und jeder Gender-Performance bleibt doch trotzdem weiterhin Gender als unhinterfragt bestehen. Und das bezeichnen wir als Kategorialgenderung, die Annahme, dass Gender eine Rolle spielt. In deutschen momentanen Verhältnissen ist das vor allem Zweigeschlechtlichkeit, dass manchmal gibt es ein Reden über das dritte Geschlecht oder das vierte Geschlecht oder sowas in bestimmten Diskursen. Häufig wird auch rassistisch anderen Kulturen eine Mehrgeschlechtlichkeit zugeschrieben. Also deswegen haben wir es jetzt nicht Zweigeschlechtlichkeit genannt, sondern Kategorialgenderung genannt. Also die Annahme, dass es überhaupt sowas wie Geschlecht gibt. Gender ist meines Erachtens ein flexibel normalistisches Modell. Also es gibt so protonormalistische und flexibel normalistische Modelle. Und flexibel normalistisch heißt, dass sich die Normalvorstellungen kontinuierlich verändern und anpassen können, dass es da also eine ganz große Bandbreite gibt. Und das sehen wir auch bei nonverbalen Kommunikationssachen. Also es gibt eine sehr große Bandbreite von unterschiedlichen Kleidungsstilen. Es ist nicht mehr so, wie es auf diesen ikonografischen Toilettenschildern ist, sondern es gibt unheimlich viele Unisex Kleidungssachen, Unisex, Haarschnitte und so weiter. Das wäre flexibel, normalistisch, dass es nicht etwas gibt, was immer genauso sein muss, sondern es gibt eine ganz flexible Norm von, ich kann mehr oder weniger weiblich aussehen und trotzdem als Frau noch eingelesen werden. Protonormalistisch wäre, ich bin entweder das eine oder das andere, da gibt es überhaupt keinen Spielraum dafür. Kategorialgenderung ist also in unserer Begrifflichkeit, in unserer Vorstellung die Idee dessen, warum glauben wir eigentlich, dass es immer Gender geben muss. Und die Bilder, die ich dazu jetzt mitgenommen habe, sind zwei Personen, bei denen ich einfach die Fragen dazu mir überlegt habe, ob es eine Lesart dieser beiden Bilder gibt, in denen Betrachterinnen sich nicht fragen, wie die Genderung dieser beiden Personen ist. Also gibt es die Möglichkeit, bei Blicken, Blickregimes von einer Irrelevanz von Gender auszugehen? Oder frage ich mich immer, wenn ich Personen sehe, wie die Genderidentität ist? Also Klammer auf, spätestens auf der Toilette werden Sie sich das fragen, da bin ich mir total sicher. Die Annahme von Gender als entscheidender Strukturierung von Vorstellungen von Personen ist meines Erachtens so grundlegend, dass sie auch in andere Bereiche nonverbaler Kommunikation umgesetzt wird und da weiter tradiert wird und da eben weiter vermarktet wird. Also das wären jetzt so meine abschließenden Beispiele noch, dass ich glaube, dass nonverbale Kommunikation über Genderungen eben auch ein ganz wichtiger Marktfaktor ist. Und da wäre jetzt das erste Beispiel eben über Parfums, also über Gerüche. Also was eine weitere Ebene war. Gerüche werden konventionalisiert und tradiert sehr stark gegendert. Da müssen Sie sich jetzt gar nicht die Bilder weiter zu angucken. Diese Bilder sind ja auch wieder sehr stark Genderungen, Weiblichkeit, Heteronormativität herstellend. Geruch ist häufig sexualisiert und wird als sexualisierter Teil von Begehrlichkeit in der Werbung hergestellt und dient als Gendermarkierung. Und das ist aber was, was sehr viel weniger reflektiert ist und sehr viel weniger für Reflexionen offen ist. Das wären also die beiden weiblichen Varianten, das sind die beiden männlichen Parfum-Varianten. Auch beliebige Beispiele. Auf dem rechten Bild wird hier dann auch nochmal so eine heteronormierte Begehrensnormalvorstellung hergestellt, ganz stark. Ja. So, und jetzt endlich die Schlafsack-Komforttemperaturen als ein weiterer Punkt der Vermarktung von Genderungen in den verschiedensten Marktsegmenten. Temperaturempfindungen werden in diesem Outdoor-Bereich auch sehr stark verschlechtlicht. Also nicht nur die Farbe und Form von Schlafsäcken. Schlafsäcke sind danach geformt, ob sie für Frauen oder Männer sind, und zwar nach bestimmten Vorstellungen von Körper, prototypischen Normalvorstellungen oder auch Thermarestmatten, also diese neuen Isomatten, sind auch, gibt es für weibliche und männliche Personen in unterschiedlichen Formen, sondern auch die normalisierten Vorstellungen von Temperaturempfinden sind auch vergeschlechtlicht. Und immer in der Idee eines Zwei-Gender-Modells. Also das können Sie lesen, was da steht hier, dass es Normwerte dazu sind, was die Standardfrau ist, Normfrau ist und was der Normmann ist und was der Normmann friert und was die Normfrau friert und oh Wunder, der Normmann friert weniger als die Normfrau, hat eine jetzt nicht mit gerechnet und ist auch immer bezogen natürlich auf bestimmte deutsche Vorstellungen von wie Personen eben aussieht. Das heißt, die Annahme der Unterschiedlichkeit von Körpern in Bezug auf Genderung wird hier auch über ein normalisiertes Temperaturempfinden prototypisch hergestellt und in einem zweiten Schritt dadurch auch wieder weiter verfestigt und tradiert, dass es also von uns als vorgängig genommene Warendifferenzierungen sind. Die hinterfragen wir nicht mehr, sondern ich versuche mich da irgendwie einzupassen, beziehungsweise überlege mir, ich glaube, ich friere aber gar nicht so viel, also versuche ich das zu ignorieren oder sowas. Ja. Und wenn Sie sich Outdoor-Blogs dazu angucken, merken Sie, dass die meisten Menschen sich da nicht so genau einpassen können eigentlich, aber trotzdem funktioniert das sehr gut, genau die Sachen darüber zu vermarkten. So, Zusammenfassung. Visuelle Wahrnehmung ist zeitnah und wirkt daher als unvermittelt und nicht sozial geformt. Ich gehe davon aus, dass wenn ich was sehe, dann ist es wirklich so. Der Konstruktionscharakter, der bei sprachlichen Handlungen Menschen manchmal bewusster ist, ist beim Sehen sehr viel weniger bewusst. Das führt dazu, dass es sehr viel weniger Reflexion von nonverbaler Kommunikation und den damit hergestellten Gendernaturalisierungen und Gendervorstellungen gibt. Das Sehen des Körpers ist ein zentrales Feld der Naturalisierung von Gendervorstellungen. Die Annahme von Körpern als vorgängig und als natürlich ist ein wichtiger Schritt dabei. Bei Nichtvereindeutigung kommt es häufig zu medizinischen Pathologisierungen oder zu Kategorisierungen als nichtmenschlich. Beispielsweise in vielen Filmgenres ist das der Fall der Herstellung von Monstrosität, die damit einhergeht. Nonverbale Kommunikation spielt meines Erachtens eine sehr große Rolle für die Herstellung von Genderungen, Genderdifferenzierungen und damit auch für Sexismus. Auch wenn Gender ein flexibel normalistisches System ist, in dem es eine große Bandbreite von unterschiedlichen nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten und Realisierungen zu Genderzuschreibung gibt, ist doch gleichzeitig Gender als Grundannahme auch gleichzeitig der Bezugspunkt und Rahmen. Also auch bei Unisex-Warenartikeln und Parfums und Kleidungssachen und so weiter wird doch gleichzeitig auch die Idee von Genderung als Basisprinzip auch immer erstmal wieder mit aufgerufen. Interventionen finden häufig im Rahmen einer Affirmation von Gender als Bezugsrahmen statt. Also ausgehend von der Annahme, dass es Gender überhaupt gibt, sind Interventionen in der Regel zu denken. Das wäre also jetzt der Abschluss. Es sind, welche Interventionen gibt es? Oder was ist jetzt meine Kritik an bestimmten Interventionen? Das wären, dass sie meines Erachtens häufig Gender-Blickregime auch nochmal reproduzieren. Es gibt wenige Infragestellungen von Zweigeschlechtlichkeit, die kategorial Genderung infrage stellen, die Genderung also an sich infrage stellen, sondern eher, wo genau wird die Grenze gesetzt, was noch als weiblich gesehen wird und was als männlich gesehen wird. Performances, die kategoriale Vorstellung von Gender infrage stellen, werden häufig dann auch wieder vermarktet und vereinnahmt. Das ist häufig so ein Spannungsverhältnis von jeder Form von kritischer, also jetzt in dem Fall feministischer Intervention, dass sie sehr schnell auch wieder vereinnahmt werden kann und dann wieder neu vermarktet wird. Es finden nonverbale Objektivierungen statt und eine Trennung zwischen diesen Objektivierungen und der Subjektposition sehe ich auch für diese Frage nach nonverbaler Kommunikation als eine wichtige Analyseebene an. Und Genderherstellung in und durch nonverbale Kommunikation sind auch immer interdependent mit weiteren Machtverhältnissen wie Rassismus und Ableismus. Für Ableismus hatten wir vorhin das eine Beispiel da. Interventionen sind insgesamt immer nur auf der diskursiven Ebene möglich, also in dieser Trennung von diskursiv und dispositiv, also können nicht in die Machtverhältnisse an sich intervenieren, glaube ich, sondern nur in Effekte der Machtverhältnisse intervenieren. Das heißt, Interventionen unterliegen auch immer der Gefahr, dass sie Machtverhältnisse auch immer wieder reproduzieren. Und gerade wenn ich mir Machtverhältnisse so interdependent angucke und sage, dass ich die nicht getrennt voneinander sehen kann. Und als Abschluss nochmal zwei Bilder als widerständiges Einlesen und Sehen von Körpern. Also das rechte Bild von Ihnen aus ist der Buchtitel von einem Buch von Judith Halberstam, Female Masculinity heißt das Buch. Das ist eine Dyke-Trans-Person, die sich viel mit der Herstellung von Gender auch über visuelle Medien beschäftigt hat. Und das linke Bild ist eine Fotografie von Della Grace Volcano. Das ist eine Trans-Person, die sehr viele Fotoarbeiten zu der Frage gemacht hat, wie werden denn eigentlich Körper eingelesen und warum glaube ich denn, ob das diese Person ein Typ oder eine Frau oder eine Dyke oder eine Transperson ist, die ich auf diesem Bild so sehe und versucht durch ihre fotografischen Arbeiten die Grenzen von Wahrnehmungen von Gender-Eindeutigkeit herauszufordern. Ja, das war's.